Hallo und grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Ernährungsratgebers bei Radio Horeb mit dem ernährungswissenschaftlichen Leiter der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau mit Peter Faulstich. Er sagt, Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Was stimmen muss und warum, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, darüber sprechen wir in der nächsten Stunde. Mein Name ist Sabine Böhler. Wie geht es Ihnen? Gehören Sie zu den Menschen, die lieber bei Kaffee und Kuchen am See sitzen und die Landschaft genießen? Oder drängt es Sie, die Landschaft zu Fuß zu erkunden oder mit dem Fahrrad den See zu umrunden? Vielleicht möchten Sie ja auch ganz gerne körperlich aktiv sein und Ihr Arzt rät es Ihnen auch immer an, aber Sie wissen nicht so recht, wie Sie das anfangen sollen, weil Ihnen die Bewegung erstmal Schmerzen bereitet oder Sie aus der Puste bringt und erschöpft. Wie auch immer, liebe Hörerinnen und Hörer, wir möchten Sie heute ermutigen in unserem Ernährungsratgeber, den wir überschrieben haben, Bewegung, ein Segen für die Körper. Tun Sie sich etwas Gutes, damit Ernährung und Bewegung ein Segen für Sie und Ihren Körper wird. Wir geben Ihnen dazu heute wichtige Tipps. Wir werden das Thema von der ernährungswissenschaftlichen Seite heute mit unserem Gast angehen. Und unser Augenmerk liegt dabei auch ein Stück weit, könnte man sagen, auf der Fettverbrennung. Peter Faulstich, er ist unser Gast. Er ist sozusagen auch der Leiter unseres Ernährungsratgeber. Er ist ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteserklinik von Wegbecker in Bad Brückenau. Der Schwerpunkt der Klinik liegt auf der kombinierten Heilfastentherapie und der Ernährungstherapie sowie auf den üblichen Naturheilverfahren und auch Bewegung ist auch eine wichtige Komponente. Er ist Autor des Buches Mein Weg zum Wohlfühlgewicht und im Untertitel sagt er, ja, die Lust am leichten Leben. Ich darf jetzt ganz herzlich in Bad Brückenau Peter Faulstich begrüßen. Hallo und grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, schön, dass wir heute wieder über das Telefon miteinander verbunden sind und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil Sie können sich auch nachher im Laufe der Sendung einbringen. Herr Faulstich, ist die richtig dosierte Bewegung ein Segen für den Körper? Oder vielleicht könnte man die Frage auch so stellen, warum ist Bewegung ein Segen für den ganzen Körper?
Ja, ich denke, auf jeden Fall ist die Bewegung, also die richtig dosierte Bewegung für den Körper ein Segen. Sehr schön sagt das zum Beispiel Herr Professor Dr. Wildor Hollmann, der mal in einem Zitat niederlegte, dass es kein Medikament und keine Maßnahme gibt, die einen vergleichbaren Effekt hat wie das körperliche Training. Und er schreibt weiter, dass das körperliche Training eine wissenschaftlich gesicherte Maßnahme ist, um altersbedingten Leistungseinbußen von Herz, Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Skelettmuskulatur und Nervensystem entgegenzuwirken. Wenn man sich diese verschiedenen Stoffwechselmechanismen mal bewusst macht, kann man also ganz klar sagen, dass Bewegung ein hervorragendes Mittel ist, um den Alterungsprozess zu reduzieren, sozusagen ein Jungbrunnen. Und es hilft natürlich auch, weil es Spaß macht, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen.
Und wir sagen ja auch, wir Christen oder wir wissen, dass auch der Körper der Tempel des Heiligen Geistes, also Gottes ist.
Ja.
In der Gesundheit
insofern kommen wir vielleicht auch Gott ein Stückchen näher.
Ja.
Durch die Bewegung.
In der Gesundheitsvorsorge spielt Bewegung ja eine enorme Rolle. Nahezu alle Körperregionen und inneren Organe profitieren von körperlichen Aktivitäten. Wie ist denn das physiologisch erklärbar, Herr Faulstich? Wobei wir uns jetzt schon darüber einig sind, dass Sie jetzt kein Sportwissenschaftler sind, sondern Ernährungswissenschaftler.
Ja, wir haben natürlich auch hier bei uns in der Malteserklinik viel mit der Sportwissenschaft zu tun. Das geht alles ineinander über. Mhm. Aber es ist immer sehr schön zu sehen, wie wir eben durch regelmäßiges Bewegungstraining bei den Leuten sehr effektiv eine Verbesserung der Herzleistung, aber auch der kardiovaskulären Risikofaktoren erreichen können. Also es sind Risikofaktoren, die das Herz-Kreislauf-System betreffen. Mhm. Und man sieht zum Beispiel, wenn man mit einer gewissen Regelmäßigkeit trainiert, dass das Herz ökonomischer wird. Das heißt, die Durchblutung verbessert sich. Und das kann man sich, das trainierte Herz, das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie einen Automotor mit großem Hubraum. Das pumpt einfach bei der Belastung mehr Blut durch die Gefäße. Das heißt, die steigt durchaus in dem Belastungsbereich, wenn man trainiert, von 15 bis auf 30 Liter Blut pro Minute. Und das ist eine ganze Masse. Aber was eben auch sehr wichtig dabei ist, dass der Ruhepuls sinkt bei einer bestimmten Belastung. Und zwar, wenn man regelmäßig trainiert, können wir im Durchschnitt erreichen, dass der Puls um 15 bis 20 Schläge hinuntergeht. Und das sind immerhin pro Tag 20.000 bis 30.000 Schläge, die das Herz da weniger leisten muss. Und somit kann es dann auch im Alter noch leistungsfähig sein. Aber der Körper ist insgesamt auch ein Prinzip der biologischen Anpassung. Man sieht zum Beispiel auch, wie die kleinen Blutgefäße zunehmen, die ebenso wie die roten Blutkörperchen. Und diese Veränderungen gehen natürlich mit einer verbesserten Sauerstoffversorgung in den Zellen einher, so dass der Fettstoffwechsel auch viel besser in Schwung kommt. Und Professor Schettler hat zum Beispiel mal gesagt, dass der Mensch so jung wie seine Gefäße ist. Das heißt also, durch regelmäßiges Training werden auch die Gefäßwände elastischer. Mhm. Die Fließeigenschaften des Blutes verbessern sich. Und man kann aus diesen Veränderungen ganz eindeutig ableiten, dass sich das Atherosklerose-Risiko vermindert, auch das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Allerdings betrifft es natürlich nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern wir stellen auch sehr positive Wirkungen auf den Bewegungsapparat fest. Das heißt, die Muskulatur ist ja ganz wichtig, insbesondere auch für unsere Haltung. Und wenn die Muskeln kräftiger sind, werden also die Gelenke geschont, aber auch die Gelenkschmiere kommt besser in Gang, dadurch wird der Knorpel besser ernährt und somit kann eben auch arthrotischen oder arthritischen Zuständen vorgebeugt werden. Auch die Rückenmuskulatur wird gestärkt, so dass es weniger zu Haltungsschäden kommt. Interessant ist aber auch natürlich, wenn man mal von einem durchschnittlichen Bewegungsverhalten heute ausgeht, das haben mal Experten berechnet, die gehen davon aus, dass mit einem durchschnittlichen Bewegungsverhalten pro Lebensjahrzehnt etwa 3 bis 4 Kilogramm Muskelgewebe abgebaut werden. Also Muskelgewebe wird, diese 3 bis 4 Kilogramm Muskelgewebe werden in Fettgewebe umgewandelt.
Also ganz automatisch.
Ja, also beim durchschnittlichen Bewegungsverhalten. Mhm. Mhm. Und wenn wir in diesem Durchschnittsbereich liegen, kann man also sagen, dass wir zwischen dem 30. und 70. Lebensjahr etwa 40 bis 50% unserer Muskulatur verlieren. Und das hat natürlich sehr viel auch mit Altern zu tun. Wenn die im Alter nicht mehr ausreicht, die Muskulatur, dann müssen wir entweder im Bett liegen, sind immobil oder brauchen eben eine Gehstütze oder einfach fremde Hilfe zum Laufen. Und das vermindert natürlich auch die Lebensqualität. Also wir sollten schon eigentlich von der Jugend an, eigentlich von der Kindheit an schauen, dass wir eben ein gutes Muskelsystem aufbauen und möglichst viel ins Alter davon retten.
Und wir blicken ja auch immer gerne, wenn man über Bewegung spricht und auch heute ein wenig auch über einen Körperkult, der vielleicht im übertriebenen Maße heute stattfindet, gerne zurück. Früher haben sich die Menschen einfach auf natürliche Art und Weise mehr bewegt, weil sie, wenn auch schon alleine, wenn sie zur Kirche gegangen sind, sonntags oder einkaufen gehen mussten, weite Wege zu Fuß vornehmen mussten oder auch die Unterstützung der Arbeit durch Maschinen noch nicht so gewährleistet war.
Ja, das ist natürlich heute das Grundproblem. Früher hatten wir viele Schwerstarbeiter, die also den ganzen Tag über sehr anstrengende Arbeiten verrichten mussten. Denken Sie mal an einen Bauer von 100 Jahren. Was der leisten musste tagtäglich, der muss heute sicherlich immer noch viel leisten, aber die Körperkraft wird heute trotzdem immer mehr durch Maschinen ersetzt.
Und auch im Haushalt.
Auch im Haushalt, ja.
Deswegen ist es jetzt einfach interessant, das einfach mal zu hören, dass der Körper automatisch Muskel abbaut und auch Knorpel und sich das in Fett sozusagen verwandelt. Aber wir waren dabei, wie sich Bewegung physiologisch auf den Körper auswirkt.
Ja, da gibt es natürlich noch unglaublich viele Mechanismen, die da ablaufen. Also ich denke auch für unser Immunsystem ist natürlich die Bewegung sehr wichtig. Das heißt aber allerdings auch nicht, dass man sich überfordert. Also so ein Gesundheitssport, in dem man sich wohlfühlt. Und da sieht man zum Beispiel auch, dass das in der Krebsvorbeugung und auch in der Krebstherapie effektive Vorteile bringt. Zum Beispiel Darm- und Brustkrebs haben Untersuchungen gezeigt, dass die dadurch eindeutig vermindert werden. Mhm. Oder eben auch, dass es zu wiederholten Krebsleiden kommt. Auch dieses Risiko kann man durch Bewegung deutlich reduzieren.
Weil sich Bewegung auf das Immunsystem auswirkt.
Ganz genau, aber ich denke auch, dass ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass Bewegung einfach auch den Bezug zu unserem Körper verbessert, auch die Stimmungslage. Mhm. Und gerade bei Krebspatienten hat man das ja sehr häufig, dass sie deprimiert sind. Und wir wissen eben, dass wir durch regelmäßiges Bewegung die Gefühlslage deutlich verbessern können. Und wenn die Leute wieder motiviert sind, haben sie natürlich auch bessere Heilungschancen.
Also Bewegung auch ein Stimmungsaufheller.
Ganz sicher, ja. Mhm, das merken Sie ja auch, wenn Sie mal nach einem anstrengenden Tag zum Beispiel eine halbe Stunde durch den Wald laufen oder eine Stunde ganz langsam und gemütlich, vielleicht auch die Natur mit allen Sinnen genießen, wie entspannt Sie sich danach fühlen. Also das heißt, Stresshormone werden abgebaut und sogenannte Endorphine oder Glückshormone nehmen zu, wie zum Beispiel Serotonin. Das heißt, auch die Belastbarkeit und die Stresstoleranz nehmen zu. Sicherlich auch ein wichtiger Aspekt ist das Lungensystem. Das heißt, durch regelmäßige Bewegung vergrößert sich die Lungenkapazität und wir können viel mehr Sauerstoff einatmen, was eben auch wieder für die Fettverbrennung sehr wichtig ist, weil Fette für die Verbrennung sehr viel mehr Sauerstoff benötigen, wie zum Beispiel bei der Energiegewinnung durch Kohlenhydrate. Und was auch wichtig ist, gerade aus naturheilkundlicher Sicht, ist, dass durch Bewegung natürlich auch Entgiftungs- und Ausscheidungsprozesse angeregt werden. Zum Beispiel allein schon über das Schwitzen. Die Haut ist das größte Entgiftungsorgan des menschlichen Körpers. Aber das kann man auch schon spüren, wenn man morgens aufsteht und mal vielleicht 5 bis 10 Minuten Gymnastik macht. Da wird auch die Lymphbewegung in Schwung gebracht. Weil Lymphe wird im Körper nicht wie das Blut aktiv transportiert, sondern passiv, das heißt über Muskelkontraktion. Mhm. Das heißt, wenn sich der Muskel zusammenzieht, kommt die Lymphbewegung in Gang, die Lymphflüssigkeit kommt mehr in die Lymphknoten, von denen wir ja viele hunderte im Körper haben. Und jeden Lymphknoten können sich sozusagen vorstellen wie eine eigene Kläranlage. Das heißt, da wird der Körper von Giftstoffen befreit. Mhm. Und letztendlich natürlich auch wichtig für die Stimmungslage und dass man einfach abends entspannt nach der Bewegung und damit vielleicht auch gerade, weil es durch die Bewegung auch zu einer gesunden Ermüdung kommt, dass der Schlaf effizienter ist.
Bevor wir jetzt praktisch werden, über sportliche Betätigung oder über Bewegung und auch Ernährung sprechen, lassen Sie uns doch noch die Frage erörtern, was ist beim Sport zu beachten, Herr Faulstich, wenn spezielle Risikofaktoren vorliegen?
Ja, also wenn Risikofaktoren vorliegen, das sind ja häufig, gerade bei starkem Übergewicht, geht das häufig in die Richtung metabolisches Syndrom. Also man spricht vom metabolischen Syndrom, wenn auch die Blutdruckwerte ansteigen, wenn die Blutfettwerte die Blutfettwerte und auch der Blutzucker ansteigen. Und da sollte natürlich immer auch ein Arzt mit in die Beratung einbezogen werden, wie stark man eben dann im Einzelfall belasten darf. Aber man kann grundsätzlich sagen, und das sehen wir hier tagtäglich bei uns in der Klinik, wir messen das also ganz regelmäßig, dass, wie auch schon angesprochen, sich durch regelmäßige Bewegung, gerade im Ausdauerbereich, die Herzleistung einfach zunimmt und eben auch Bewegung ein hervorragender Blutdrucksenker ist. Genauso auch die Blutfettwerte gehen deutlich runter. Vor allen Dingen die gefährlichen Werte, das sind die LDL-Werte, die also für unser Herz-Kreislauf-System eine hohe Belastung darstellen, wenn also das LDL-Cholesterin zu hoch ist. Und es ist nicht nur so, dass der LDL-Spiegel absackt, sondern auch in der Regel kann man einen Anstieg des HDLs, also des HDLs-Cholesterins feststellen, was eher dann auch Schutzeffekte wiederum vermittelt. Mhm. Selbst die Harnsäurewerte gehen runter. Mhm. Also insofern hat die Bewegung eindeutig viele Vorteile bei diesen Risikofaktoren, aber trotzdem sollte man den Arzt damit einbeziehen, dass man das Bewegungstraining eben gut steuern kann.
Oder sich auch in fachliche Hände begeben, zu ausgebildeten Personal, die einfach auch den Puls und mein gesamtes Wohlbefinden einfach im Blick haben und wissen, wie sich zu verhalten.
Das ist ganz wichtig, aber was natürlich auch wichtig ist, gerade bei diesen Risikofaktoren, das Problem oder das zugrunde liegende Problem ist oft das Gewicht. Und wenn das Gewicht ansteigt, kommt es eben bei vielen Menschen an den Zellen zu einer Insulinresistenz. Das heißt, das Insulin schafft es einfach nicht mehr, die Nährstoffe effektiv vom Blut in die Zellen einzuschleusen. Das heißt, der Körper muss immer mehr Insulin produzieren, und wenn der Insulinspiegel immer mehr steigt, verstärkt das nur noch die Insulinresistenz an der Zellen, und so muss der Körper noch mehr Insulin produzieren, und damit geht natürlich auch das Risiko einher, dass sich die Bauchspeicheldrüse irgendwann erschöpft. Und im Prinzip diese ganzen Risikofaktoren, das zeigt die neuere Forschung immer deutlicher. Also auch Blutdruck und Fettstoffwechselstörungen haben genauso wie natürlich Blutzuckerstörungen, also dass der Blutzucker zu stark ansteigt, haben als gemeinsame Ursache eigentlich diese Insulinresistenz die entscheidende Rolle. Und die kann man durch Bewegung hervorragend abbauen, aber auch durch eine Ernährungsumstellung natürlich.
Kann eigentlich zu viel Sport, Herr Faulstich, wenn wir heute darüber sprechen, Bewegung ein Segen für den ganzen Körper, kann eigentlich zu viel Bewegung und Sport auch schädlich sein?
Ja, ich denke, bei allen Dingen des Lebens kommt es immer auf die richtige Dosis drauf an, und das trifft natürlich für den Sport ganz genauso zu. Herr Kenneth Cooper zum Beispiel, der ist ja der Begründer der Aerobic-Bewegung, und der hat mal sehr schön geschrieben, dass zu viel oder falsch betriebene Bewegung dem Körper mehr schadet, als sie nützt. Und also wir sollten schon auch die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit anerkennen, weil wenn wir uns natürlich zu stark belasten, kommt es zu einer vermehrten Bildung von freien Radikalen. Das sind also sehr aggressive Moleküle, die eben auch die Zellsubstanz insgesamt schädigen können und das Risiko beispielsweise auch für Krebserkrankungen steigern. Also es kommt beim Training immer auf das richtige Verhältnis von B- und Entlastung an. Und wir sollten uns also nach dem Training auch eine ausreichende Erholungsphase gönnen, weil gerade in der Erholungsphase eben auch die Leistungsfähigkeit steigert. Und also nach jeder Belastung reagiert der Körper sozusagen mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit, wenn diese Erholungsphase eben auch vorhanden ist. Und in dieser Erholungsphase laufen eben wichtige Stoffwechselvorgänge ab. Das heißt, die Durchblutung wird gesteigert, dadurch auch wiederum die Fettverbrennung. Und die Schlackenstoffe können eben durch diese verbesserte Durchblutung auch besser abtransportiert werden.
Ist eigentlich der Muskelkater auch ein Zeichen, dass ich mich zu viel bewegt habe?
Es ist schon ein Zeichen, aber natürlich durch zu viel Bewegung kommt es zu einer Übersäuerung im Körper, also zu einem erhöhten Laktatspiegel, oder übersetzt heißt es also, dass die Milchsäure ansteigt. Viele meinen, dass es dadurch zu diesem Muskelkater kommt, das ist aber nicht der Fall, sondern Muskelkater ist eigentlich eine Folge von kleinen Verletzungen der Muskelfasern. Die sind zwar unproblematisch, aber darauf ist es zurückzuführen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man sich eine ausreichende Regenerationsphase gönnt, weil dadurch auch eben diese Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird. Es gibt so einen schönen Spruch im Volksmund, und zwar sagt man da, Bewegung, Mäßigung und Ruhe schließt dem Arzt die Türe zu.
Bewegung, wie war das?
Bewegung, Mäßigung und Ruhe schließt dem Arzt die Türe zu.
Das reimt sich sogar. Ja. Was heißt das? Bitte? Wie könnte man das jetzt auch übersetzen?
Ja, also einfach, dass wir uns zwar bewegen sollten, aber es nicht übertreiben sollten. Und wenn wir uns bewegt haben, eben auch eine kleine Ruhephase gönnen, damit diese Regenerationsprozesse im Körper und die Stoffwechselmechanismen optimal stattfinden können.
Und vielleicht auch, wenn ich ein großer Sportler war, dass ich einfach auch schaue, welche Pisten beim Skifahren oder was kann ich mir vielleicht auch noch beim Radsport oder was auch immer, wenn ich irgendeinen Sport betrieben habe, ja, was kann ich eigentlich einfach auch meinem Körper noch zumuten?
Ganz genau, ja. Ich denke also, dieser falsche Ehrgeiz, der natürlich auch oft betrieben wird, der kann natürlich auch es genau das Gegenteil bewirken, also dass es sogar dass es zum deutlichen Anstieg von Risikofaktoren kommt und auch das Herz-Kreislauf-System viel zu stark belastet wird, natürlich auch der gesamte die Gelenke und eigentlich der gesamte Bewegungsapparat. Also das ist eine ganz gefährliche Sache. Also es ist besser, wenn man sich regelmäßig bewegt und das mit der richtigen Belastungsintensität, als wenn man sich nur gelegentlich mal bewegt, wie das viele tun, zum Beispiel nur mal am Wochenende, aber dann wollen sie es wissen und das kann gefährlich sein und bös enden.
Und das kann auch gefährlich sein für Menschen, die zwar die ganze Woche Zeit haben, auch für ältere Menschen oder für Menschen, die sagen, so jetzt möchte ich doch, jetzt ist es Sommer, jetzt ist es Frühjahr, jetzt möchte ich doch auch ein paar Pfunde loswerden, aber es sollte halt richtig dosiert sein.
Der Körper muss sich ja auch wieder an die Bewegung gewöhnen, gerade nach den langen Wintermonaten. Und wenn man es dann auch wieder zu schnell angeht, dann ist man so erschöpft nach der Bewegung, dass man auch gar keine Lust hat auf regelmäßige Bewegung.
Ja. Lassen Sie uns einen Schwenk machen, gedanklich, Herr Faulstich. Und zwar, wir haben jetzt über Erwachsene gesprochen. Sicherlich ist vieles auch auf Kinder zu übertragen, aber dennoch, wie wichtig ist Bewegung für Kinder?
Ja, Kinder sind die Untersuchungen alarmierend. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach bewegen sich Schulkinder heute nur noch durchschnittlich eine Stunde etwa am Tag. Und davon entfallen nur 50 bis 30 Minuten wirklich auf Sport. Wenn Sie mal so einige Jahrzehnte zurückdenken, da waren die Kinder viele Stunden draußen am Spielen und da brauchte man auch überhaupt keine Geräte. Heute ist das große Problem, dass viele Kinder sehr viel eben vom Computer oder auch vom Fernseher sitzen und das führt Experten zufolge in eine regelrechte Trägheitsfalle. Und was auch gerade Neurologen sehr gehäuft ansprechen, ist, dass dieses ständige Sitzen, wo wir eigentlich von unserer Physiologie her gar nicht geschaffen sind, wir haben ja noch die Gene unserer Steinzeit sozusagen in uns, und die sind auf Bewegung programmiert und so ist auch die ganze Physiologie des Körpers aufgebaut, gerade im Wachstum, damit sich diese Körpersysteme und die Organsysteme optimal entwickeln können, brauchen diese Kinder viel Bewegung. Und damit, man weiß sogar aus der Gehirnforschung heraus, dass es durch die Bewegung zu einer Neubildung von Nervenzellen kommt, die sich auch viel effizienter vernetzen gegenseitig. Das heißt, auch die Gehirnleistung kann ganz wesentlich gesteigert werden durch regelmäßige Bewegung. Und was ich persönlich auch für sehr wichtig halte, ist, dass einfach gerade auch durch Schulsport zum Beispiel auch der Teamgeist gestärkt werden kann in den Klassen. Auch die Disziplin sicherlich nimmt zu. Beziehungsweise auch, was ich schon vorhin angesprochen hatte, dass man, was aber bei Kindern vielleicht besonders wichtig ist, gerade weil sie heute auch eine hohe Belastung in der Schule vorfinden, dass man durch Bewegung Frust abbauen kann, aber auch Aggressionen. Und damit sich vielleicht auch wieder besser auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren kann. Das sind eine ganze Reihe von Mechanismen und es wird ja auch von Experten seit Jahren gefordert, dass es einfach nicht ausreicht, ein oder zwei Schulstunden in der Woche nur in dem Sport zu genehmigen. Das müsste eigentlich deutlich ausgebaut werden, weil wir eben sehen, dass viele Kinder zu Hause eben nicht richtig in den Sport hineinkommen, gerade in den Städten auch.
Das fand ich jetzt auch ein wichtiges Stichwort für Erwachsene und für Kinder, dass wir jeder von uns gerne vielleicht in diese Trägheitsfalle tappt, weil es wird uns heute viel abgenommen. Ich denke auch an die Rolltreppen, die gerade in der Stadt überall locken, doch nicht die Treppe zu nehmen oder Aufzüge in vielen Häusern. Das sind ja auch schon so kleine kurze Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und bei Kindern natürlich ist es noch gravierender. Das war das Größte, nach der Schule sich zu treffen, erstmal und Rollschuh zu fahren,
ganz genau.
Ball zu spielen.
Fußball zu spielen, genau.
Oder auch wir sind auch leidenschaftlich gern auf Bäume geklettert, wo heute ja Eltern dann schon die Unfallversicherung winken sehen, die fragt, wieso ist ihr Kind jetzt vom Baum gefallen? Hm. Aber wir haben dadurch auch Fertigkeit gelernt und von uns ist keiner vom Baum gefallen.
So. Ja, also man sollte den Kindern einfach wirklich wieder mehr Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen.
Ja, lassen Sie uns jetzt wieder einen Schwenk machen, nämlich zu Sport und Ernährung. Wie sollte eine sportgerechte Ernährung, ja, wie sollte die zusammengestellt sein? Herr Vollstich, das frage ich Sie jetzt als Ökotrophologe, als Ernährungswissenschaftler.
Okay, das ist sicherlich ein sehr ausführliches Thema. Wir haben ja schon in mehreren Sendungen auch darüber gesprochen, über die gesunde Ernährung. Ich habe ja in meinem Buch eine stoffwechselaktive Vollwertkost beschrieben oder entwickelt, auch für unsere Klinik hier. Und wir sehen, dass wir durch eine hochwertige stoffwechselaktive Ernährung natürlich auch die Leistungsfähigkeit sehr, sehr positiv beeinflussen können. Das bestätigen im Übrigen auch eine Reihe von Untersuchungen, zum Beispiel auch der Sporthochschule in Köln. Wichtig ist natürlich, dass wir eine kohlenhydratreiche Kostform praktizieren, allerdings nicht eben, wie es heute oft üblich ist, dass da massenweise Zucker drin enthalten ist. Wir haben heute eine durchschnittliche Zuckeraufnahme, die liegt bei 35 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Damit kann man keine hohe Leistung erbringen. Also die Kohlenhydrate müssen langsam ins Blut fließen, regelrecht, und damit auch eine ausgeglichene Blutzuckerkurve ermöglichen. Aber wenn man das macht, sieht man, dass man mit so einer hochwertigen Ernährung zum Beispiel eine definierte Arbeitsleistung am Ergometer etwa doppelt so lange durchhalten kann wie mit einer eiweißreichen Kostform. Oder man sieht auch, dass zum Beispiel diese fettreichen Kostformen, die heute vielfach praktiziert werden, ganz schlecht abschneiden. Also die Leistungsfähigkeit kann um Vielfaches ansteigen mit einer optimierten Ernährungsform. Und neben diesen komplexen Kohlenhydraten sollte man natürlich auch darauf achten, dass sie nicht zu fettreich ist, einfach weil Fette auch natürlich sehr lange im Magen liegen, und beim vollen Magen lässt sich natürlich schlecht Sport treiben, natürlich auch schlecht studieren. Also im Grunde ist es sinnvoll, mehr eine pflanzlich orientierte Ernährung zu machen. Natürlich ist es auch notwendig, dass wir genügend Eiweiß aufnehmen. Aber trotzdem heißt es nicht, dass wir, wie es heute vielfach üblich ist, jeden Tag Fleisch oder Wurst essen sollten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt da eher 2 bis 3 Fleischmahlzeiten pro Woche. Mhm. Und das ist eigentlich viel sinnvoller. Mhm. Also gerade wenn wir die Ernährung mehr in die pflanzliche Richtung orientieren, dann haben wir einfach die Situation, dass es zu einer Verbesserung der Vitamin- und Mineralstoffversorgung kommt. Und da wissen wir heute aus amerikanischen Untersuchungen sehr genau, dass es in den Zellen sogenannte Stringent Factors gibt. Das sind also spezielle Informationseinheiten, die den Zellkern laufend über die Vitalstoffversorgung der Zelle informieren. Mhm. Und stellen sich nun mal den Zellkern als Manager der Zelle vor, wenn der eben registriert über Rezeptoren, dass die Vitalstoffversorgung schlecht ist, dann fährt er einfach den gesamten Zellstoffwechsel herunter, und dann fühlen sie sich ungefähr so, als würden sie vom 6-Zylinder-Automotor auf einen 3-Zylinder oder 4-Zylinder maximal umstellen, und das ist eben im Sport nicht so gut.
Da schließt sich doch gleich die Frage an, ja, wie sollte man denn das Training beginnen, Herr Vollstich, wenn man längere Zeit aus irgendwelchen Gründen inaktiv war oder sagen wir jetzt einfach im Frühjahr wieder beginnen möchte mit dem Training?
Ja, also wenn man längere Zeit inaktiv war, geht es natürlich erstmal darum, dass man die Grundlagen Ausdauer systematisch wieder aufbaut. Und da hat sich bei uns hier in der Klinik ganz gut bewährt. Also wir machen dann eine Pulsmessung oder prüfen auch über eine Laktatmessung den Leistungszustand. Das kann man also sehr genau darüber prüfen, je nachdem, wie viel Milchsäure man dann produziert in der Bewegung. Aber wir bauen dann das Training durchschnittlich auf mit 60-70% der maximalen Herzfrequenz. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber es ist im Grunde ganz einfach. Also die maximale Herzfrequenz ist definiert mit 220 Schlägen pro Minute minus Lebensalter. Und davon eben dann 60-70%. Und mit diesem Puls sollte man dann trainieren. Mhm. Etwa 30 Minuten. Mit 30 Minuten sollte man anfangen.
Und das heißt dann also, wenn ich Training beginnen möchte, ob es jetzt nun vielleicht Nordic Walking, intensives Spazierengehen ist oder was auch immer ich für mich aussuche, ein Ergometer, dass ich mir auch dazu ein Pulsmesser zulege, um da einfach auch einen Überblick zu haben.
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. So ein Pulsmesser, der arbeitet wie ein Drehzahlmesser und der zeigt Ihnen also auf der Uhr dann sozusagen den genauen Pulsschlag an. Und so kann man natürlich das Bewegungsverhalten dann genau steuern, weil sie auch immer wieder feststellen, dass sich viele von ihrer Leistungsfähigkeit überschätzen und dann eben zu stark trainieren, also zu intensiv. Und damit wird natürlich die Fettverbrennung blockiert, weil eben, wie gesagt, für die Verbrennung der Fette sehr viel mehr Sauerstoff notwendig ist wie für die Verbrennung der Kohlenhydrate. Mhm. Das heißt also, wenn sie außer Atem kommen in der Belastung, dann liegt ja schon der Muskelzelle längst ein Sauerstoffmangel vor und der Körper schaltet dann automatisch um auf die Kohlenhydratverbrennung. Nur die Kohlenhydrate sind eben sehr begrenzt im Sport.
Da höre ich jetzt auch heraus, wenn wir heute in unserem Ernährungsratgeber über Bewegung sprechen. Wir sagen, Bewegung ein Segen für die Körper. Und Sie sagen auch, dass auch die Überschrift in Ihrem Buch, in dem Kapitel Essen und Trimmen, beides muss stimmen. Das heißt also, dass die Bewegung, der Sport, dass wenn ich mich bewusst bewegen möchte, auch zum Wochenablauf, zum Stundenplan der Woche dazugehören sollte und auch aktiv einfach auch erst ein Stück weit auch geplant werden muss.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man sollte das wichtig nehmen, weil es ganz entscheidend für die langfristige Lebensqualität ist. Und man sollte eigentlich gerade, wenn man einen gefüllten Tag hat in der Woche, erstmal die Freizeittermine bzw. die Bewegungstermine planen. Sonst kommen sie in der Regel nicht zustande.
Oder dass man sagt, am Tag muss mindestens eine halbe Stunde, Stunde spazieren gehen. Das muss zum Tag gehören.
Also wenn man mal von dem durchschnittlichen Bewegungsverhalten ausgeht, glaube ich, wäre es schon eine tolle Sache, wenn man 3 bis 4 Trainingseinheiten von pro 30 Minuten pro Woche einbeziehen könnte. Das wäre schon ein Riesenluxus. Mhm. Also viele liegen weit drunter, über die Hälfte der Bevölkerung.
Da drängt sich dann nämlich gleich die Frage auf, wo kann ich denn vielleicht Räume auch finden, wo ich diesen Sport machen kann? Wo wären denn da Möglichkeiten?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, man muss ja nicht immer jetzt mit einem ganzen Sammelsurium an Geräten arbeiten. Zwar kann ein Zirkeltraining im Fitnessstudio auch eine ganz sinnvolle Sache sein, aber man sollte auch immer in sich hineinhorchen, was macht mir wirklich Spaß. Mhm. Und wenn man jetzt nicht der Gerätetyp ist, sich da jeden Tag dran zu zwingen, das hat auch keinen Sinn. Jemand anders, dem macht es riesig Spaß, jeden Tag 20, 30 Minuten am Ergometer zu trainieren oder am Crosstrainer, was noch effizienter ist, weil man da mehr Muskelgruppen einsetzt. Also umso mehr Muskelgruppen man einsetzt, desto effizienter ist auch die Fettverbrennung. Mhm. Aber Bewegung kann auch einfach heißen, wenn man am Abend nach Hause kommt und sich mit dem Partner unterhalten möchte, dass man das eben nicht am Sofa macht oder beim Fernsehen, sondern eben beim kleinen Spaziergang, wo man eben dann auch noch das Naturerlebnis hat. Es kann Nordic Walking sein, wo man die Stöcke mit einsetzt, wo man dann auch also mehr Muskulatur in die Bewegung hineinbringt. Es kann noch eine kleine Radrunde sein, es kann Schwimmen im Sommer sein, es kann Trampolinspringen sein. Allein das wäre schon morgens mal 5 Minuten auf dem Trampolin und da bringen Sie die Lymphe optimal in Schwung mit.
Oder das ist auch ein Tipp für noch rüstige Senioren, die sich Fahrradfahren zutrauen, nicht zum Geschäft vielleicht fahren mit dem Bus oder dergleichen, sondern sich einen schönen großen Korb zulegen und die Einkäufe und dergleichen vielleicht auch mit dem Fahrrad zu erledigen.
Ja, das wäre fantastisch. Und ich meine, wenn man mal guckt, viele Strecken werden mit dem Auto zurückgelegt, die sehr kurz sind. Also das könnte man durchaus zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad machen. Das wäre viel sinnvoller und so hätte man einfach eine ganz normale Alltagsbewegung. Auch was Sie ansprechen, wenn man zum Beispiel mit dem Bus zur Arbeit fährt, einfach sich angewöhnen, eine Bushaltestelle früher auszusteigen. Und damit hat man dann noch einige Schritte jeden Morgen, die man macht oder auch abends. Mhm. Oder eben im Geschäft die Rolltreppen nicht benutzen, sondern die Treppe oder in den Fahrstuhl stehen lassen. Oder eben auch sich zum Beispiel mit Freunden beim Spaziergang unterhalten oder auch mit Kollegen. Mhm. Oder ich habe mir es zum Beispiel angewöhnt im Büro, weil ich auch relativ viel telefonieren muss, dass ich einfach beim Telefonieren immer aufstehe und eben so ein bisschen auf den Füßen herumwacke. Auch so bringen sie die Venenpumpe in Gang, was die ganze, nicht nur die Lymphbewegung in Schwung bringt, sondern auch die Venenflüssigkeit, also den Bluttransport in den Venen. weil die werden ja auch passiv transportiert. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe mir auch längst abgewöhnt, ständige E-Mails an Kollegen zu schreiben, sondern wenn ich von jemand was will, dann gehe ich einfach mal in die Küche hoch oder in den zweiten Stock und bespreche das mit den Kollegen. Mhm. Und glaubt man gar nicht, ich habe meinen Schrittzähler in die Tasche gesteckt, was da so am Tag zusammenkommt. Oder schaffen sich einen Hund an, was auch ein hervorragender Gesundheitssport ist, ist ein Garten. Sie können Garten anlegen, da haben Sie die Bewegung und gleichzeitig haben Sie gesunde Lebensmittel, die Sie da anbauen. Also ich habe gerade auch mit jemand darüber gesprochen, der sich damit sehr intensiv beschäftigt und hat eben auch gesagt, dass eben so die Schrebergärten einfach wieder aktueller und beliebter werden. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, sich zu bewegen und auch in der Natur zu sein. Oder Mitglied im Sportverein zu werden.
Wenn man nicht unbedingt ein Freund ist von diesen neuen, modernen Fitnessstudios, die nicht nur Trainingsprogramme anbieten für junge Menschen und für Menschen, die einen besonderen Wert auf Schönheit und Fitness legen, sondern auch für Menschen, die sagen, ja, der Körper, das ist für mich, der ist von Gott geschaffen, der ist mir von Gott geschenkt worden und ich möchte einfach meinen Körper und meine Gesundheit so gut wie möglich unterstützen. Wir sagen ja auch gerne als Christen, ja, der Körper, das ist der Tempel auch des Heiligen Geistes, der Tempel Gottes. Liebe Hörerinnen und Hörer, und gleich geht's weiter hier im Ernährungsratgeber in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Bewegung, ein Segen für den ganzen Körper. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute die Gesundheitssendung mit dem Ernährungsratgeber. Denn wir sagen, Bewegung, ja, das ist ein Segen für den ganzen Körper, für den gesamten Organismus. Das sagt auch mein heutiger Gast, der Ernährungswissenschaftler Peter Faulstich. Er ist ernährungswissenschaftlicher Leiter in der Malteser Klinik von Wegbecker. Eine Hörerin hat angerufen aus Vorarlberg, hat sie uns erreicht. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Hallo, Frau Strauß.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Faulstich.
Grüß Gott.
Ich spreche Stoß aus Vorarlberg.
Ja.
Langbirn. Ich habe Ihren Vortrag jetzt im Radio gerade gehört und ich möchte an Ihnen nur beipflichten. Im Punkt der Bewegung, ich bin jetzt zwar schon 83, aber ich bewege mich immer noch und ich habe mich zeitlebens bewegt. Die Urlaube habe ich nur in den Bergen verbracht.
Das ist natürlich eine hervorragende Bewegung, wenn man sich viel in den Bergen bewegt.
Das war eine hervorragende Bewegung, sonst hätte ich keine so guten Knochen mehr, weil das geht ja wirklich für den ganzen Körper. Mir tut von den Knochen her überhaupt nichts weh. Mhm. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich.
Nein.
Und schlafen kann ich auch immer gut. Aber was ich sagen möchte, ich wundere mich nicht bei den Kindern, dass sie Übergewicht haben. Die laufen ja kaum einen Schritt mehr.
Ja, leider. Viele jedenfalls, nicht alle, aber...
Das sehe ich nämlich, ich wohne da neben einer Schule, sehe ich, die fahren eine einzige Station mit dem Stadtbus, wohlgemerkt.
Ja, ich denke, man müsste da die Kinder auch viel mehr informieren und Kindern macht ja an sich Sport Spaß. Man müsste sie halt nur eben im Spiel wieder motivieren, dass sie einen Bezug zu dieser Bewegung bekommen und dann, denke ich, kommen sie auch wieder mehr in die Bewegung. Und eben, wie Sie sagen, eben auch nicht gerade den Kindern alles Mögliche anbieten. Heute ganz junge Menschen haben schon kleine Motorräder und also Mopeds und alles und lieber ein Fahrrad anschaffen und dass sie eben kleine Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad noch zurücklegen. Das wäre wirklich für die Entwicklung der Kinder und auch zur Vorbeugung vor diesen ganzen Zivilisationskrankheiten äußerst wichtig. Ich habe ja Diabetes zum Beispiel angesprochen. Wir hatten in den Nachkriegsjahren 100 bis 150.000 Diabetiker zum Beispiel in Deutschland. Heute haben wir etwa 6 Millionen. Und selbst bei Kindern nimmt die Diabetesrate erheblich zu. Mhm. Und das kann doch nicht sinnvoll sein. Also da müsste eigentlich jeder aufschreien und sagen, Leute, Kinder, bewegt euch wieder mehr. Das macht doch Spaß.
Dankeschön an Frau Stroß aus Vorarlberg für diesen Anstoß, auch was sie beobachtet hat, dass sich viele Kinder wenig bewegen. Ich denke, da sind wir alle gefordert, einmal auch wir Erwachsenen Vorbild zu sein, dass wir vorleben, ja, wir bewegen uns jetzt lieber auch zur Bewegung zu motivieren. Und da sind wir auch gleich nochmal bei einem Thema, das ich gern nochmal ansprechen möchte, nämlich, dass vielen Menschen einfach die Motivation fehlt. Wir sagen heute gerne auf Neudeutsch, dass man sich aufrafft, sich zu bewegen. Es ist ja auch so, dass die Zahlen an Menschen, die leider unter Depressionen leiden, immer mehr ansteigt. Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht so in das Fahrwasser des Bewegens kommen. Was könnten da noch Möglichkeiten sein, sich selber zu motivieren, ohne sich aber zu überfordern, Herr Vollstich?
Ja, okay, ich denke auch die angesprochenen Alltagsstrategien, die wir schon gesagt haben, dass man einfach mal nicht gleich mit Bewegung anfängt, sondern einfach einen ganz normalen Spaziergang wieder macht, um einfach wieder ein bisschen eine Muskulatur aufzubauen. Das Problem ist natürlich, wenn man sich das angewöhnt, zum Beispiel abends nach einem langen Tag im Büro sich dann noch vors Fernsehen zu setzen, mit dem Auto nach Hause zu fahren und all diese Sachen, selbst kürzeste Strecken. Wie Sie gesagt haben, selbst zur Kirche fahren viele im Dorf schon mit dem Auto. Und dann baut natürlich die Muskulatur einfach immer mehr ab. Und es wird natürlich, die Menschen fühlen sich dann auch immer müder, auch weil die Ausschaltungsmechanismen nicht mehr richtig ablaufen, der ganze Entgiftungsprozess im Körper. Dann fühlen sie sich müde und träge und dann haben sie natürlich auch keine Lust auf Bewegung oder meinen sogar, dass es ihnen schadet. Also man muss diese Menschen wieder in die Aktivität hineinholen durch geeignete Maßnahmen, auch mit ganz geringer Intensität. Hauptsache, sie kommen überhaupt in Bewegung, dass sie einfach wieder einen Bezug zu ihrem Körper herstellen und auch merken, dass ihnen diese Bewegung gut tut und dass ihnen damit dann auch die körperliche Aktivität wieder leichter fällt. Also spaßorientierter Sport und nicht leistungsorientierter Sport, weil der dann solche Menschen, die lange nichts gemacht haben, nur blockiert.
Und vielleicht auch schauen, wie haben wir unseren Tag strukturiert und dass man auch sagt, nein, wir essen eine halbe Stunde später, weil wir gehen zur Kirche. Wir fahren nicht in 5 Minuten mit dem Auto, sondern wenn wir bei dem Beispiel bleiben oder auch bei anderen Beispielen, dass man das auch in den Tagesablauf einkalkuliert, die Bewegung und sich dafür auch einfach Zeit nimmt, weil das werden Ihnen bestimmt auch viele Ihrer Gäste sagen in der Malteserklinik von Wegbecker. Ach, Herr Vollstich, ich habe halt auch immer keine Zeit. Es muss schnell gehen. Auch das Essen muss schnell gehen. Und das ist ja auch gerade bei uns Rentnern, da sagt man heute nicht mehr Ruhestand, sondern manchmal auch Unruhestand.
Ja, natürlich. Also ich denke, Bewegung erfordert schon eine gewisse Planung. Und viele sagen das, was sie ansprechen, ich habe wenig Zeit. Aber ich sehe es durchaus nicht so, dass das viel mit Zeit zu tun hat oder wie lange jemand arbeitet. Es hängt eher damit zusammen, wie wichtig das jemand ist. Ich erlebe viele Menschen, die einen sehr, sehr langen Arbeitstag haben und trotzdem noch sehr aktiv im Bereich der Bewegung sind. Andere wiederum, die sehr viel Freizeit haben, aber sich sehr wenig Bewegung. Mhm. Also es gibt eigentlich alle Möglichkeiten da. Aber ich denke, wenn man sich wirklich dafür entscheidet, und da sollte man einfach eine eindeutige Entscheidung auch treffen und sagen, okay, ich schreibe das jetzt in meinen Terminkalender rein, am Mittwoch um 6 Uhr, da dürfte ich fertig sein mit meiner Arbeit und da bewege ich mich dann. Mhm. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man die Ernährung anpasst. Das heißt, wenn jemand den ganzen Tag während der Arbeit kaum überhaupt eine hochwertige Nahrung zu sich genommen hat, kommt dann ausgehungert nach Hause. Der haut sich dann erstmal den Magen voll, meistens dann mit relativ schweren Sachen. Und wenn man dann diese schweren Sachen im Magen liegen hat, dann ist der Körper nur noch mit Verdauungsarbeit beschäftigt. Und dann wird man natürlich auch total träge. Also das heißt, man sollte auch die Bewegung planen in dem Sinne, dass man eine vernünftige Mahlzeitenverteilung für sich umsetzt, dass man also gar nicht so ausgehungert ist, vielleicht sich was mitnimmt an die Arbeit und so 2 Stunden vor dem Training dann eine leichte Mahlzeit zu sich nimmt, dann hat man eine optimale Nährstoffversorgung dann und dann fällt das auch alles viel leichter. Mit einem vollen Magen wird in der Regel abends niemand mehr aktiv. Höchstens noch vom Sofa bis zum Fernseher. Und das macht man heute auch schon häufig mit Fernbedienung, wenn ich das jetzt mal ein bisschen spitz ausdrücke. Selbst das wäre schon ein Vorteil, wenn man diese Dinger mal weglegen würde und wirklich diese paar Schritte wenigstens noch machen würde.
Dass uns das zum Bedürfnis wird, das war auch mit einer Anregung unserer Sendung, warum wir die gemacht haben. Wir möchten Ihr Bedürfnis, Ihren Wunsch, liebe Hörerinnen und Hörer, nach Bewegung, den möchten wir ein bisschen auch, ja, dass er gesteigert wird. Und Sie vielleicht sagen, ja, jetzt frage ich mal die Nachbarin, wo sie immer zum Sport hingeht und wie das mit unserem Sportverein ist. Oder ich gehe immer zur KG und ich lasse mir von der Krankengymnastin nochmal Übungen zeigen, die ich auch zu Hause morgens vielleicht im Bett oder abends noch machen kann. Bewegungen, die gut sind für meinen Körper und vielleicht auch für meine chronische Grunderkrankung. Welche Sportarten haben sich denn bei Übergewichtigen bewährt?
Ja, also wir tun hier in der Klinik mit Übergewichtigen sehr viel Nordic Walking machen. Das ist ideal, also es ist diese Bewegung, das Laufen mit Stöcken. Wie gesagt, da setzt man eben, hat man den Vorteil, dass man mehr Muskelgruppen einsetzt. Und es hat auch einen entspannenden Effekt. Den Leuten macht das auch sehr viel Spaß, eben die Bewegung in der freien Natur. Auch Wandern tun wir mit den Leuten. Aber wir machen auch ein gezieltes Zirkeltraining, also in unserem Fitnessraum. Und auch das hat sich natürlich bei vielen bewährt. Man kann sozusagen auch sehr gut ausdauernd Krafttraining miteinander kombinieren. Aber auch eben Dinge wie Schwimmen haben sich bewährt, Radfahren, Inlineskaten oder Wassergymnastik, weil bei der Wassergymnastik ist natürlich die Gelenkbelastung weg und das hat auch viele Vorteile. Mhm. Also sinnvoll ist es so, mit leichten Belastungsintensitäten zu arbeiten, so dass der Fettstoffwechsel aktiviert wird. Und da kann man so durchschnittlich 400 bis 600 Kalorien pro Stunde auch verbrennen. Und wenn man sich das mal überlegt, das wären pro Woche bei 4 Trainingseinheiten etwa so 1600 bis 2000 Kalorien. Und das wird auch eben von Sportmedizinern gefordert. Und in diesem Bereich kann man durchaus sagen, dass das eine hervorragende Medizin ist, auch für den gestörten Fettstoffwechsel vieler Übergewichtiger.
Was können die wichtigsten Wirkungen regelmäßiger Bewegung sein? Fassen wir einfach nochmal zusammen zum Abschluss unseres Ernährungsratgebers hier bei Radio Horeb.
Wenn man das nochmal zusammenfassen möchte, ich möchte vielleicht in den Worten von Herrn Müller-Wohlfahrt mal tun, er hat geschrieben, dass der Mensch als Bewegungsmuffel eine Fehlkonstruktion ist. Also wer seinen Körper nicht regelmäßig fordert, der schlafft einfach. Das ist das Problem dabei. Und die ganzen Ausschaltungsprozesse funktionieren nicht mehr richtig. Aber wenn man die positiven Seiten des Sports sieht oder der Bewegung, kann man sicherlich sagen, dass regelmäßige Bewegung ein regelrechtes Balsam für Herz, Gefäße, Lunge und auch die Körperzellen ist. Sie hält also Muskeln, Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke in Form. Sie beugt Stoffwechselerkrankungen vor, vor allen Dingen auch eben erhöhten Blutfettwerten, erhöhten Blutdruck, erhöhte Harnsäure, auch erhöhten Blutzucker ist eigentlich ein hervorragendes Medikament gegen Diabetes auch. Und was natürlich auch wichtig ist, dass es das Immunsystem fit hält und sicherlich auch gute Laune macht. Also regelrecht ein Doping für gute Laune, kann man schon sagen. Und sie ist ein Jungbrunnen erster Güte. Das heißt, in der Altersforschung hat man zum Beispiel gesehen, dass Leute, die Dame hat es ja auch angesprochen, wenn man sich also regelmäßig bewegt, kann man die physiologischen Alterungsmechanismen im Körper enorm reduzieren. Insofern trifft die Aussage sehr gut zu, dass es ein Jungbrunnen ist. Und es gibt sogar Untersuchungen zur Sterblichkeitsrate. Und da hat man festgestellt, dass die Sterblichkeitsrate bei trägen Menschen etwa um ein Drittel höher liegt als bei den Vergleichspersonen, die regelmäßig Bewegung gemacht hatten. Das heißt also, man kann sagen, ein älterer Mensch, der sich jeden Tag 1,5 Kilometer bewegt oder spaziert, der hat eine durchschnittliche Lebenserwartung, die 7 Jahre länger ist, wie ein der gleichaltrige Nachbar, der zum Beispiel sehr wenig Bewegung macht. Also das ist doch, denke ich, sehr ermunternd, und Bewegung sollte dazu beitragen, dass man eben gesund alt wird und die Lebensqualität im Alter erhalten kann.
Vielen Dank. Das sagte der ernährungswissenschaftliche Leiter der Malteserklinik von Wegbecker. Herzlichen Dank, Peter Vollstich. Alles Gute.
Ja, ich bedanke
mich auch.
Schöne
Grüße nach Bad Brückenau.
Und nochmal alles Gute an die Zuhörer. Tschüss.
Ade. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sagen, Sie möchten mehr wissen, mehr lesen. Herr Vollstich hat ein Buch geschrieben, Mein Weg zum Wohlfühlgewicht, die Lust am leichten Leben. Das Buch ist nicht nur geeignet für Menschen, die sagen, sie möchten ihr Gewicht reduzieren, sondern auch für Menschen, die sagen, ja, ich möchte mich ausgewogen ernähren, ausgewogen bewegen, einfach auch mich gesund ernähren, einen gesunden Lebensstil anstreben. Das war der Ernährungsratgeber. Heute Bewegung, ein Segen für den ganzen Körper. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, für Ihre Aufmerksamkeit. Möchten Sie Kontakt aufnehmen mit der Malteserklinik von Wegbecker oder interessieren sich auch für das Buch unseres heutigen Gastes, Peter Vollstich, dann wenden Sie sich doch bitte an unseren Hörerservice, die Rufnummer 0700 7525 7525. Es gibt die Möglichkeit, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich diese Sendung im Internet herunterladen auf unserer Homepage www.horeb.org oder sich eine CD bestellen. Die Rufnummer dafür, das ist die 0700, und die Vorwahl ist ganz wichtig, auch beim Hörerservice immer die 0700 7525 7520. Noch ein Hinweis auf die Lebenshilfe von morgen. Da erzählt uns Dr. Peter Spangehl über sein eigenes Leben, aber auch er gibt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hilfestellungen, nämlich wie bekomme ich mein Leben in den Griff? Dieser Frage gehen wir morgen nach. Mein morgiger Gast, Herr Dr. Spangehl, ist Heilpraktiker mit dem Schwerpunkt körperorientierter Psychotherapie. Seien Sie gespannt auf die morgige Sendung, denn Herr Spangehl wird uns morgen auch ein Stück teilhaben lassen an seinem Leben, wie Gott in seinem und dem Leben seiner Frau gewirkt hat und wie sie auch mit Gottes Hilfe ihr Leben wieder in den Griff bekommen. Jetzt hier im Programm von Radio Horeb geht es weiter mit Musik und Informationen. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen fröhlichen Tag.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.